Nun freue ich mich, dass wir miteinander hier vor Ort, auch online, gemeinsam auch in Gottes Wort schauen dürfen. Ich habe kürzlich bei uns zu Hause eine Diskussion mitbekommen, unsere Kinder. Ich war nicht involviert. Und wie es so ist, wenn Kinder diskutieren, ist es ja am Ende oft die Frage, wer gewinnt jetzt, wer hat Recht. Und ich staunte nicht schlecht, als ich meinen 5-Jährigen hörte, wie er sagte, frag doch Google. Ja, wir leben in einer Zeit, da gibt es Unmenge von Wissen. Aber ich persönlich stelle bei mir fest und mein Eindruck ist, dass es uns damit nicht unbedingt einfacher fällt, das Richtige auch zu leben. Nicht selten führt vielleicht gerade so eine Vielzahl an Informationen dazu, dass wir uns auch in der Gemeinde und miteinander streiten, dass Besserwisserei uns herausfordert. Und die Frage ist, wie leben wir jetzt das, was wir auch wissen? Unser Bibeltext heute stellt uns genau an dieser Stelle eine überraschende Frage. Wer ist weise und verständig unter euch? Heute geht es also um Weisheit. Und bevor wir das miteinander anschauen, im Bibeltext lesen, dürft ihr euch kurz überlegen, wie würdet ihr Weisheit definieren für euch? Was bedeutet für dich ganz persönlich Weisheit? Und solange ihr das überlegt, geht kurz, ich habe verschiedene gebeten, den Bibeltext zu verteilen, dann könnt ihr auch markieren. Selbstverständlich dürft ihr in eurer Bibel mitlesen, das ist gar keine Frage, aber ich weiß, nicht jeder will in seiner Bibel markieren. Und es hat noch einen anderen Grund, warum ich es heute verteile. Da tauchen viele Begriffe auf im Bibeltext heute. Die will ich erklären. Und da kann es irritierend sein, wenn ihr mir nicht folgen könnt in eurer Übersetzung. Ich weiß nicht, wie würdet ihr für euch Weisheit definieren? Was bedeutet Weisheit für euch? Ihr müsst es jetzt nicht sagen, aber behaltet mal, vielleicht könnt ihr es auch schon, wenn ihr wollt, notieren auf eurem Zettel, was bedeutet für euch Weisheit? Und wir wollen es gleich abgleichen miteinander. Ja, wie definiert Gottes Wort Weisheit? Also nochmal ein kurzer Moment für euch. Was ist für euch Weisheit? Ja, dann lesen wir aus Jakobus Kapitel 3, dort die Verse 13 bis 18. Ich habe die Schlachter 2000 hier als Grundlage. Ihr habt es auf dem Zettel online oder wer jetzt keinen Zettel hat, darf auch an der Leinwand mitlesen oder natürlich auch in eurer Bibel. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit aber, die von oben ist, ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden schiften. Wer ist weise und verständig unter euch? Der soll seine Weisheit durch gute Argumente zur Schau stellen, seine Lebenserfahrung nutzen, um seinen Erfolg weiter zu erreichen, sich beständig weiterbilden, Fortbildungen machen, Bücher lesen, um noch mehr auf dem Kasten zu haben, damit andere einen auf einen hochgucken. Ja, wer ist weise und verständig, wenn nicht der, der sich behaupten kann, der sich durchsetzt, der die besseren Argumente hat, ja der, der am Ende Recht behält. Ist es nicht das, was wir heute täglich zu hören bekommen? Gottes Wort hingegen, wir haben es gelesen, setzt den Schwerpunkt völlig anders. Nicht auf Erfolg, nicht auf Wissen und Können, sondern auf unsere Lebenshaltung, auf den Lebensstil, auf die Art, wie wir handeln und leben. Ich möchte deshalb nochmal Vers 13 aus der Hoffnung für alle lesen. Hält sich jemand von euch für klug und weise, dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein, an seiner Freundlichkeit und Güte. Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Weisheit, die am Leben abzulesen ist, die voller Freundlichkeit und Güte ist. Das ist biblische Weisheit. Also nicht nur das richtige Wissen, sondern auch das richtige Tun. Und so richtet sich Gottes Wort hier ganz praktisch an uns. Und ich möchte eines klarstellen, Gottes Wort ist nicht gegen gute Argumente, auch nicht gegen Wissen. Aber Wissen allein ist eben viel zu wenig. Ich denke, wir alle haben das schon erlebt. Weisheit, Kopfwissen, das kann enorm aufblähen. Entweder ich halte mich selber für der, der alles auf dem Kasten hat und ich blicke verächtlich auf andere. Oder ich fühle mich minderwertig und blicke auf die voller Neid, die es eben eher auf dem Kasten haben als ich. Und es hat oft Rechthaberei, Missgunst, Unfrieden zur Auswirkung. Genau davor warnt unser Text. Ja, wenn wir jetzt hineingucken in den Text, habt ihr es wahrscheinlich gemerkt, da werden zwei Arten von Weisheit uns vorgestellt. Die eine, die ist von oben, also Weisheit von oben. Es wird zweimal in unserem Text genannt, Weisheit von oben. Und dann gibt es eine zweite, die wird als irdisch, sinnlich-seelisch und dämonisch beschrieben. Ich habe sie jetzt mal der Einfachheit halber als von unten beschrieben, aber wir müssen nachher genau hinschauen, was ist damit gemeint. Jakobus tut hier bewusst drei Bereiche aufgliedern und das von unten müssen wir richtig verstehen. Darf ich euch hier einbinden, was würdet ihr sagen, laut unserem Text, kennzeichnet die Weisheit von unten? Damit beginnt ja unser Abschnitt. Was ist laut dem Bibeltext Kennzeichen der Weisheit von unten? Es sind zwei Dinge, werden genannt. Genau. Und Egoismus oder Selbstsucht. Also bitterer Neid und Selbstsucht. Und dann werden uns auch die Auswirkungen genannt. Es führt dazu zu Unordnung und bösen Taten. Ihr merkt, der Jakobus, der beginnt, wie Gottes Wort es oft tut, im Herz. Denn das Herz ist die Schaltzentrale unseres Lebens. Das Herz bestimmt Handeln und Reden. Und Jakobus stellt uns eine ganz herausfordernde persönliche Frage: Was treibt meine Weisheit? Ist es Eifersucht oder Eigennutz? Ist meine Weisheit etwas, wo es um mich geht und ich mit allen Mitteln kämpfe, dass am Ende mein Recht besteht? Eifersucht ist nicht einfach dieser kurze Gedanke, ja, hätte ich doch auch, wäre ich auch so begabt wie der andere. Sondern es ist eine Herzenshaltung, die dazu führt, dass Beziehungen kaputt gehen, weil hier was Bitteres entsteht. Hier ist ja bewusst gepaart mit Eigennutz. Und das Ergebnis haben wir hier sauber formuliert. Ich lese nochmal aus der Hoffnung für alle. Da gerät alles in Unordnung. Da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Eifersucht und Selbstsucht, da geht es immer um mein Reich, um mein Recht. Ich ertrage es nicht, wenn andere erfolgreicher sind als ich. Und es lässt mich kämpfen. Ich muss das letzte Wort haben. Ich muss mich behaupten. Jakobus spricht hier zu uns als Kinder Gottes. zu uns als Christen. Er macht deutlich, was uns immer wieder auch prägt. Nämlich, dort, wo wir ohne Gott unterwegs sind, kämpfen wir für unsere Sache. Dann prägt uns nämlich eine Identität der Leistung. Eigennutz ist der Antrieb, ich muss mir und andere was beweisen. Ich muss beweisen, dass ich was kann. Und das führt nicht selten zu Neid, weil ich mich vergleiche und merke, was mache ich mit dem, was ich nicht kann. Eifersucht ist der Schmerz, den wir empfinden, wenn das Glück von jemand anderem meine Identität bedroht. Der Erfolg von meinem Nächsten mich in den Schatten stellt, dann entsteht Eifersucht. Ich muss euch sagen, das steckt am zu so tief in uns drin, dass wir das oft gar nicht realisieren. Diese Weisheit ist deshalb nicht göttlich, weil sie zerstört, kaputt macht uns selber und Beziehungen. Und jetzt sagt hier Jakobus, diese Art von Weisheit ist irdisch, seelisch, dämonisch. Krass, oder? Das müssen wir aber gut erklären. Warum irdisch? Eifersucht und Selbstsucht ist ein Teil dieser Welt, weil es dann immer um Macht und mein Reich, um meine Verhältnisse geht. Irdisch, weil es dort, wo Gott ausgeklammert wird, da geht es doch nur um das Hier und Jetzt, dass ich möglichst groß dastehe. Was ist mit seelisch gemeint? Wörtlich steht hier ein Wort, welches Seele als Teil unserer Psyche beschreibt. Es bedeutet, was fühlt sich gut für mich an? Was bringt es mir? Hier müssen wir sehr aufpassen. Gott hat uns nämlich als Menschen geschaffen mit Gefühle, mit dem Bauchgefühl, mit Empfindungen. Und ich weiß, dass Menschen diesen Vers dazu benutzen, um zu sagen, hier steht doch seelisch, dämonisch. Ja, seelisch ist dämonisch. Überhaupt nicht steht es hier. Nein, Gott hat uns als Menschen geschaffen, ihn mit unserem ganzen Sein anbeten. Wir haben eine Freude auch und vieles mehr. Natürlich ist Freude nicht nur ein Gefühl, aber mit unserem ganzen Sein beten wir auch Gott an. Es geht hier um die Frage, welche Gefühle prägen mein Handeln. Gemeint ist hier also eine Weisheit, die aus dem Bauchgefühl agiert, ohne Gott mit einzubeziehen. Ich mache es konkret, wenn ich mich bedroht fühle, handle ich dann aus Neid und Missgunst? Wenn mein Stolz verletzt ist, kann ich dann trotzdem noch zur Wahrheit stehen? Oder muss ich laut werden, damit mein Recht zum Vorschein kommt? Und was passiert damit? Ich verletze andere. Aber es muss gar nicht laut zugehen, beleidigt sein, einfach nur Misstrauen, auch Schadensfreude sind eine Folge von dieser seelischen Weisheit. Dann noch dämonisch, teuflisch. Es ist hier beschreibend, ein Wort, das beschreibt, so ist diese Weisheit. Da müssen wir aufpassen. Das heißt nicht, dass diese Weisheit immer direkt vom Teufel kommt. Aber eines ist sehr klar, der Teufel ist doch gerade der Meister darin, Beziehungen zu zerstören, Vertrauen in Frage zu stellen, die Wahrheit zu untergraben. Deshalb hier dieses Wort teuflisch. Das ist die Agenda des Teufels. Unordnung und böse Taten. Das ist sein Lieblingswerk. Ja, zusammenfassend können wir hier schon mal eines festhalten. Gottes Weisheit ordnet immer unser Leben und auch das Miteinander. Die Weisheit von unten hinterlässt Chaos. Diese wenige Verse, finde ich, lassen richtig tief in unser menschliches Dilemma blicken. Sie zeigen mit der erschütternden Deutlichkeit die Abgründe von der Weisheit, die wir sonst so gern zur Schau stellen. Und hier möchte ich, dass ihr gut aufpasst. Nicht, um uns bloßzustellen. Nicht, dass wir mit dem Gefühl nach Hause gehen, wie dumm und schlecht sind wir, sondern mit diesem innigen Anliegen, uns zu einer Weisheit zu führen, die völlig anders ist, die Frieden stiftet, die uns zur Ruhe führt, wo ich nicht mehr um mich kämpfen muss, um gesehen zu werden, sondern wo ich mich von Gott gesehen und geliebt weiß und deshalb nicht mehr selber kämpfen muss. Befreit und losgelöst von dem Ego-Trip, nicht mehr unter dem Druck ständig beweisen zu müssen. Das ist das Anliegen von Jakobus. Und deshalb gehen wir jetzt weiter in unserem Bibeltext und ich lese nochmal die Verse 13 und 17. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Die Weisheit von oben ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, lässt sich was sagen, ist voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Jakobus beschreibt göttliche Weisheit, indem er es mit Sanftmut verbindet. Und dann tut er in Vers 17 sieben Eigenschaften, Charaktermerkmale aufzählen von dieser Weisheit, von dieser Sanftmut in Weisheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Wort Sanftmut. Also ich glaube, für uns ist es heute oft ein Weichei, oder? Jemand, der sanftmütig ist. So kommt es bei uns oft rüber. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir mit dem Wort recht wenig anfangen können. Aber wisst ihr, Sanftmut ist alles andere als Weichheit, sondern es ist eine Kraft, ein Mut. Und er ist nicht immer nett und lieb, sondern beharrlich, aber mit der Zartheit und Liebe, die Geduld mit sich bringt. Sanftmut steht zu den Schwachen in ihrer Klarheit und Beständigkeit, die jeden Widerstand bricht. Aber sie ist rein und gepaart mit der Autorität der Liebe. Sie muss nicht laut werden, um gehört zu werden. Sanftmut ist Stärke, die sich freiwillig begrenzt. Um ein Bild zu verwenden, können wir sagen, Sanftmut ist im Bild gesprochen wie ein Pferd, das so einen Riesenstamm zieht, voller Kraft, aber wie gelenkt wird, der ganz durch zarte Lenkungen am Zügel. Das ist Sanftmut. Sanftmut ist nicht Schwäche, ist nicht Schweigen um jeden Preis, ist nicht Meiden von Konflikten. Sanftmut ist geistliche Stärke unter Kontrolle. Ist eine Haltung von Menschen, die ihre Weisheit nicht benutzen, um ihre Agenda durchzusetzen, sondern die vor Gott stehen, den Mut haben, Gott zu vertrauen und von ihm zu erwarten. Das ist Sanftmut. Am besten sehen wir das bei Jesus. Er lebte mit dem Bewusstsein, ich bin vom Vater vollkommen geliebt. Und deshalb konnte er, der alle Macht besaß, alle Macht, sich hingeben, voller Sanftmut und damit den größten Sieg erringen. Er war bereit, sich hinzugeben bis zum Tod. Ist es Schwäche? Es ist Sanftmut, die die größte Kraft des Universums darstellt, die sich hingab, um uns zu befreien. Kommen wir jetzt zu den Charakterzügen der Weisheit von oben. Ihr dürft mir gerne helfen, kurz zu sammeln. Also viele Ausleger gehen hier von sieben Begriffe aus. Diese Früchte werden der Barmherzigkeit zugeordnet. Guckt doch mal kurz, dürft ihr gerne rausrufen, welche Merkmale nennt hier Gottes Wort. Genau. Prima. Es fehlen noch welche? Ja. Barmherzigkeit, ja. Sehr gut. Und eins noch, oder? Ja, ich habe es euch hier mal aufnotiert und das Endergebnis ist Frieden. Das ist Weisheit von oben. Also man könnte es noch ein bisschen zusammenfassen. Reinheit ist in der Beziehung zu Gott. Das werden wir gleich miteinander sehen. Dann gibt es friedfertig, gütig und korrekturbereit. Das können wir auch zusammenfassen. Es betrifft uns. Es geht hier um uns vor allem auch. Und dann der Umgang mit unseren Mitmenschen. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Ich werde es nicht lang machen, aber versuchen, jedes Wort kurz zu erklären. Rein. Das steht ganz bewusst bei Jakobus am Anfang. Es beschreibt eine Reinheit, die dort entsteht, wo wir ohne Masken vor Gott stehen dürfen. Wir wissen uns radikal geliebt, sodass wir nichts mehr beweisen müssen. Es ist eine Reinheit, die Falschheit meidet, weil wir Gott, den Allmächtigen, lieben und nichts mit dem Bösen zu tun haben wollen. Reinheit ist deshalb hier das Gegenteil von dieser bitteren Eifersucht. Während Eifersucht den anderen klein macht, kann diese Reinheit den Erfolg des Nächsten feiern. Warum? Weil meine Ehre, meine Anerkennung bei Gott gesichert ist. Und deshalb kann ich mich mitfreuen mit anderen, die vielleicht sogar erfolgreicher sind als ich. Ich muss mich nicht mehr vergleichen, sondern ich darf vor Gott stehen. Friedfertig. Wir suchen Gottes Shalom, könnte man ganz kurz sagen. Das ist nicht nur Abwesenheit von Streit, sondern friedfertig heißt, dass wir Konflikte nicht meiden, dass wir nicht zu allem Ja und Amen sagen, sondern dass wir zur Wahrheit stehen, aber dazu beitragen, Frieden zu stiften. Wir kehren Unrecht nicht unter den Tisch. Und deshalb kann es sogar sein, dass wenn wir friedfertig sind, dass wir an einem gewissen Punkt sagen, da braucht es jetzt eine Trennung, nämlich dort, wo absolute Unbußfertigkeit da ist, wo man überhaupt nicht bereit ist, sich was sagen zu lassen, kann Trennung ein Weg des Friedens sein, weil er eine Gemeinschaft vor weiterer Zerstörung schützt. Friedfertig hat das Anliegen, dass Gottes Friede uns prägen darf. Und es entsteht aus dem Frieden im Herzen. Gütig oder mildes Wort beschreibt jemand, der nicht auf sein Recht beharren muss, selbst wenn er weiß, ich habe Recht. Und hier bin ich getroffen auch als Vater. Wie oft muss ich das letzte Wort haben? Bin ich auch jemand, der auch mal schweigen kann, selbst bei meiner Frau und Kinder? Wir hören zu, bevor wir ein Urteil fällen. Ganz eng hier auch mit Korrektur bereit, Gegenteil von starrsinnig zu sein. Es beschreibt jemand, der sich was sagen lässt. Als Eltern von den Kindern, als Vater von meiner, als Ehemann von meiner Frau, als Pastor von meiner Gemeinde. Jemand, der sich korrigieren lassen kann. Wie herausfordernd. Barmherzig, mit guten Früchten. Das ist nicht nur ein Gefühl, sondern wir kennen die Not des Nächsten. Und wir geben nicht nur einen Rat, sondern wir leiden mit und wir tragen mit. Wir haben Mitleid. Kommen wir noch zu den zwei letzten, unparteiisch. Egal, mit wem ich es zu tun habe, mich leidet die Wahrheit. Nicht Status, Ansehen, Herkunft, sondern ich gehe mit meine Mitmenschen auf eine gute Art um. Ungeheuchelt, frei von Heuchelei. Es gibt keine Diskrepanz zwischen dem, was ich sage und dem, was ich tue. Mit so jemandem ist man doch gern zusammen. Warum? Weil ich weiß, wenn der mir jetzt was sagt, wird er nicht, wenn ich weg bin, dem anderen genau das Gegenteil sagen. Nein, das, was er sagt und tut, das ist echt und auch mit mir geht er hier sehr ordentlich um. Das war jetzt viel, oder nicht? Könnt ihr noch? Ich glaube, wir brauchen eine kurze Pause. Nehmt euch doch ganz kurz Zeit. Welche von diesen 7 Eigenschaften würdest du dir am meisten wünschen? Könnt ihr euch kurz notieren, wenn ihr wollt. Ja, schön wär's. Ja, damit sind wir doch mitten bei der Frage, wie geht's euch mit dieser Auflistung? Also ich muss euch ehrlich sagen, da könnte ich nur den Kopf in den Sand stecken. Das schaffen wir nie. Aber bevor wir heute alle resigniert und am Boden zerstört nach Hause gehen, möchte ich euch, erlaubt mir noch eine Frage. Wo finden wir diese Weisheit? Sie ist von oben, oder? Sie kommt von Gott. Geoffenbart und sichtbar in Jesus Christus. Er ist diese Weisheit. In ihm finden wir all diese Eigenschaften vollkommen verkörpert. Es gibt nur einen, der so rein ist. Er ist nicht nur friedfertig, sondern er ist der Friede in Person. Voller Güte und Barmherzigkeit. Die Welt hat noch nie so eine Güte gesehen. Seine Worte und Taten, die haben perfekt miteinander eingestimmt. Es gab bei ihm keine Spur von Heuchelei. Er war durch und durch echt. Und er ging mit den Menschen unparteiisch um. Es hat keine Rolle gespielt, welcher Stand jemand hatte. Er ging mit Zöllnern und Sündern um und gleichzeitig mit rechthaberischen Pharisäern. Und obwohl er nie einen Fehler gemacht hat, hat er sich zurechtweisen lassen, am Ende hinrichten. Nicht aus Feigheit, sondern mit dem Anliegen, dass die Wahrheit siegt. Er konnte sogar schweigen im Angesicht des Kreuzes. Und dann findet Güte und Barmherzigkeit seinen Höhepunkt, als Jesus am Kreuz ruft, es ist vollbracht. Und damit öffnet er dir und mir die Tür, dass wir mit Gott im Reinen sind. Und dort, wo der Friede Gottes unser Herz regiert, dort werden wir zu Menschen, die sich täglich von Jesus beschenken lassen dürfen, um das mehr und mehr in unserem Leben zu leben. Christus in uns ist es, der uns befähigt, solche Menschen zu sein. Ich glaube, wenn wir an dieser Stelle kurz innehalten, dann seid ihr bestimmt mit mir einig, Wissen ist gar nicht unser Hauptproblem. Eigentlich wissen wir oft recht gut, was dran ist. Es fehlt uns am Willen und der Kraft. Wenn ich meine Weisheit mit der hier vergleiche, muss ich sagen, finde ich noch so oft diese von unten, die wo zerstört und kaputt macht. Und hier kann ich nicht anders, als euch mitzunehmen, noch in einen Vers, den wir im ersten Kapitel von Jakobus 1 finden. Ich habe ihn euch schon verraten. Ich habe den Vers, kenne ich auswendig. Aber für mich war er immer begrenzt auf genug Wissen. Auf wissendes Wissen, was ich zu tun soll. Aber mit dem, was wir heute miteinander entdecken durften, ist es viel zu wenig. Ich lese uns vor, was dort steht. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedem gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird ihr ihm gegeben werden. Ja, wenn wir uns vergleichen hier mit der Auflistung, entsteht Mangel. Aber was sagt unser Text? Mangel ist gar kein Problem, oder? Mangel ist bei uns ein Problem. Wenn ich bei mir heute Mangel feststelle und diese göttliche Quelle nicht kenne, dann muss ich doch mich beweisen. Dann muss ich jemand sein, der sich minderwertig fühlt. Wenn es mir fehlt, versuche ich mir zu nehmen. Oder heute sagt man, glaubt dazu, dann kaschiert man es. Und was meinen wir am Ende damit? Dass man es halt zudeckt mit etwas, wo halt glänzt, wo wir vielleicht gut sind. Ja, was uns abhält, ist eben unser Stolz. Wie anders, wenn wir Gott unseren Vater nennen. Dann dürfen wir kommen wie Kinder und erleben, Gott ist immer bereit zu geben. Er liebt es, uns zu beschenken. Wer bittet um Weisheit, wird laut diesem Vers eines nie erleben. Ein Vorwurf. Wer zu Gott kommt und sagt, mir mangelt's, wird nie hören, kommst du schon wieder? Er wird nie hören, ja, hast immer noch nicht gelernt. Er wird nie hören, jetzt streng dich mal an. Das gibt's bei Gott nicht, wenn wir mit unserem Mangel kommen. Sondern was steht hier? Er gibt gern, ohne Vorwurf. Was müssen wir tun, um diese göttliche Weisheit zu bekommen? Bitten. Wieso bitten? Im Gebet bitten heißt doch, ich komme und nenne meine Bedürftigkeit. Ich komme zum Vater und sage, mir fehlt es gerade gewaltig an Geduld, an Liebe und so weiter. Darf ich hier sehr konkret und noch eins vielleicht. Die Weisheit von oben ist deshalb kein Ideal, dem wir nacheifern. So geht es uns oft, wenn wir solche Texte lesen. Dann strengen wir uns halt nochmal an. Nein, es ist eine Einladung, zum Vater zu kommen. Es ist Gabe, nicht Leistung. Wenn wir ernst nehmen, was hier steht, dann heißt bitten, wir erkennen, was uns fehlt. Wir kommen zum Vater und er gibt uns gern. Ich möchte hier sehr konkret und praktisch werden, wenn ich mit Eifersucht und Neid zu kämpfen habe. Wenn ich merke, mein Recht ist verletzt und ich würde am liebsten reinschlagen. Wenn ich dabei bin, eine Diskussion zu verlieren und der Stolz sich regt und sagt, jetzt verdeck möglichst schnell dein fehlendes Wissen. Was ist der Weg, laut Jakobus? Wir dürfen ein kurzes Gebet sprechen. Und Gott wird anfangen, hier im Inneren für Ruhe zu sorgen. Er wird uns den Mut geben, uns korrigieren zu lassen. Er wird uns mit anderer Geduld und Barmherzigkeit schenken. Ich habe das diese Woche sehr praktisch erlebt, wie schnell mein Herz noch auch wieder in Aufruhr kommen kann. Wir saßen am Mittagstisch und dann kommt der Spruch, der mich wirklich auf die Palme bringen kann, das Essen schmeckt mir nicht. Nun, meine Tochter musste in ihr Zimmer, aber es hat nicht viel gebracht. Erst recht regt mich das auf, das vielleicht noch als Ergänzung, wenn ich ausnahmsweise mitgekocht habe. Dann merkt man erst, wie viel Geschäft es ist. Und dann zu hören, das schmeckt mir nicht. Und sie musste in ihr Zimmer und ich habe dann mit ihr geredet. Aber es hat noch nicht so viel gebracht. Und dann war ich immer noch voller Aufruhr. Wer denkt, ihr hat das nächste abgekriegt? Ja, meine Frau, weil sie hat versucht zu schlichten und ist nicht zu mir gestanden. Ich war doch im Recht. Ja, mit diesem Groll bin ich in die Mittagsruhe und ich habe schon langsam gemerkt, ja, ich bin schon daneben, aber ich hatte ja recht. Und dann habe ich gewusst, ich werde predigen über Weisheit. Und ich wusste, was da steht, aber es war gar nicht so einfach, dieses Gebet zu sprechen. Herr, gib mir jetzt die richtige Einstellung. Geduld, Erbarmen, Barmherzigkeit. Aber ich habe es dann zustande gebracht und ich muss sagen, das Erste, was ich gemerkt habe, ist, ich konnte ruhiger werden. Ich bin sogar eingeschlafen. Es war Mittagsruhe. Und dann den Mut zu bekommen, zu sagen, ich war hier zu laut. Ich habe dich zu meiner Frau fälschlich angegriffen. Den Weg zu gehen, wo wir wieder Frieden herstellen. Das ist ein Geschenk, das nur Gott uns schenken kann. Er kann unser Innerstes zur Ruhe bringen. Er schenkt uns den Mut, den Stolz zu überwinden und diese Worte zu sagen, es tut mir leid. Er ist der, wo uns einen Blick schenkt, wo die Barmherzigkeit siegen darf. Zum Schluss will ich noch auf eine Sache eingehen, die vielleicht jetzt noch im Raum stehen kann. Vielleicht sagst du, ich bete schon lang für Geduld oder sonst was. Aber irgendwie, ich sehe keine Veränderung. Wir hatten hier als Familie kürzlich ein für mich sehr ermutigendes Erlebnis. Wir haben zusammen ein Buch gelesen. Kann sein, ich habe es auch schon mal erzählt, aber es passt hier gut. Und in diesem Buch wurde eine Frau vorgestellt, die war mit einem Alkoholiker verheiratet. Und es war überhaupt nicht einfach. Sie hat immer wieder trotzdem den Weg gewählt, zur Wahrheit zu stehen, sich nicht von ihm einschränken zu lassen, Gutes zu tun. Aber wie sie mit ihm umging, war eine Art, die trotzdem respektvoll war. Und als wir über dieses Buch reflektiert haben, hat eines meiner Kinder gesagt, diese sanftmütige Art von dieser Frau, die hat mich angesprochen. Und dann ist es aus ihr rausgebrochen, ich bete aber selber schon lang für Sanftmut, aber es ändert sich nichts. Und dann konnte ich ihr sagen, aber ich merke einen Unterschied. Und es hat mich selber, glaube ich, mindestens so sehr ermutigt wie sie, weil mir geht es teilweise ähnlich. Guck, genau das betont Vers 18. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wenn wir um Weisheit bitten, dann entsteht was? Eine Frucht, nicht ein Produkt. Es ist nicht wie in der Fabrik, da drückt man ein paar Knöpfe und hinten kommt dann Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Korrekturbereitschaft raus. Nein, eine Frucht ist doch was, das muss was. Ja, wachsen. Und es braucht Zeit und es braucht einen göttlichen Gärtner. Genauso ist es auch mit diesen Eigenschaften, die wir heute hatten. Es ist ein Prozess, wo Gott mit uns in Geduld geht. Und wenn er mit mir Geduld hat, darf ich es doch mit mir auch haben, oder? Ja, unser Text stellt uns heute Morgen vor die Wahl. Zwei Weichen wurden uns gestellt. Weisheit von unten und Weisheit von oben. Und wir können weder diese irdische Weisheit pflegen und praktizieren, oder wir können es wie Kinder zum Vater und sagen, mir fehlt's an deiner Weisheit. Ich möchte mich beschenken lassen. Gottes Wort hat uns heute Morgen nicht eine Technik geliefert. Weisheit ist nicht, lese dieses und jenes Buch und dann wirst du es plötzlich umsetzen können, sondern Weisheit ist ein Leben geprägt von dem Herrn, der es liebt, uns mit seinem Wesen zu beschenken. Es zeigt sich in den Taten, die von Christus herkommen. Er möchte uns täglich beschenken. Und deshalb lade ich hier bewusst ein, dass wir vielleicht schon mit der ersten Umsetzung beginnen. Vielleicht haben ein paar bei euch einen Begriff notiert von diesen sieben, die ich aufgezeigt habe. Dann schenke ich euch jetzt ein paar Minuten oder mal gucken, wie lang, wo ihr das gleich zum Gebet machen könnt. Und ich werde dann noch beten. Jeder alleine, eine Zeit der Stille vor unserem Herrn. Herr Jesus, ich bin begeistert von deinem Wort, weil es so in unser Leben hineinspricht, uns einen Spiegel vorhält, aber nicht um uns bloßzustellen, sondern um uns zu beschenken. Du bist so einzigartig Und wir dürfen zu dir kommen mit unserem Mangel. Und wenn wir heute so Stellen lesen, dann wird es uns so bewusst, wir brauchen dich, Herr Jesus. Hilf uns jetzt in der Woche, wo vor uns liegt, nicht es selber zu probieren, nicht mit unserer so glänzenden Weisheit unterwegs zu sein, sondern mit unserem Mangel zu dir zu kommen, uns beschenken zu lassen. Ich bitte dich für mich um Korrekturbereitschaft. Ich bitte dich füreinander, dass wir uns von deiner Art anstecken lassen und dass wir Menschen sind, den Unterschied machen. Danke, dass du uns beschenken wirst. Amen.